Ja, einen schönen guten Abend. Wir halten diesen Vortrag im Rahmen eines Seminars und es ist der vierte und letzte Vortrag. Das Thema ist, wie gesagt, Hypnose und Entspannung. Und ich muss eine kleine Erklärung abgeben, dahingehend, dass diejenigen, die nun regelmäßig anwesend waren, vieles nun schon kennen werden. Das heißt, da wo es zu Wiederholungen kommt, bitte ich um Vergebung. Das liegt nicht an mir, dass ich nichts zu sagen habe, sondern das liegt an der Materie, die sich offensichtlich immer wieder der gleichen Mittel und Techniken bedient. Ja, wie gesagt, das erste Thema soll zunächst einmal die Hypnose sein. Es ist in der Tat so, dass die Hypnose in unserer Zeit, in der Gegenwart, eine regelrechte Renaissance erlebt auf der gesamten Welt. In fast allen Lebensbereichen, so muss man wohl sagen, werden wir zunehmend mit Hypnose konfrontiert. So zum Beispiel beim Zahnarzt, in der Medizin, in Kurkliniken, in Geburtsvorbereitungskursen, in der Psychologie und Psychotherapie, in Universitäten, in Schulen und Kindergärten, in Studium, Beruf und Freizeit. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der davon nicht betroffen ist. Nun werden sich einige vielleicht wundern und werden sagen, davon habe ich noch nichts gemerkt. Ja, wenn wir wissen würden, wo wir überall mit Hypnose konfrontiert werden, dann würden wir sicherlich auch ganz anders reagieren. Man kann eins sagen, der Zeitgeist in Richtung Hypnose hat sich auch drastisch verändert. Vor vielen Jahren wurde die Hypnose noch vehement abgelehnt und zurückgewiesen. Heute drängelt man sich regelrecht nach Hypnose und hat keine größeren Bedenken mehr. Ja, der nächste Punkt ist der, dass wir vielfach auch gar nicht aufgeklärt werden, wann und wo wir hypnotisiert werden. Und insofern scheint es mir wichtig, dass wir wissen, wie Hypnose nun eigentlich vor sich geht, sodass wir erkennen können, wann ein bestimmtes Arrangement eine Hypnosesitzung ist und wann wir da mit Hypnose konfrontiert werden. Ich möchte deshalb auf bestimmte Hypnosetechniken eingehen. Ich möchte Hypnosetechniken vorstellen und die Grundfunktionen der Hypnose und schließlich einige Grundlehren und Grundannahmen der Hypnose herausarbeiten. Schließlich und am Schluss möchte ich dann auf einige Risiken und Nebenwirkungen der Hypnose eingehen. Und die entscheidende Frage in unserem Kontext wird die sein, wie stehen wir Christen zur Hypnose? Können wir Christen Hypnose akzeptieren oder müssen wir sie grundsätzlich zurückweisen? Ich komme zum ersten Punkt, zu den Zielen und Versprechungen der Hypnose und ich beziehe mich hier auf die leicht zugängliche Literatur, die man im Buchhandel im deutschen Sprachraum finden kann und nicht auf unverständlich formulierte akademische Hypnoseliteratur. Und ich habe da schätzungsweise einen halben Meter an Literatur ausgewertet. Ich habe sie durchgesehen und habe sie auch im Hinblick auf die Ziele und Versprechungen hindurchgesehen und war doch einigermaßen erstaunt, wenn man sie nämlich durchsieht auf diese Frage hin, dann muss man feststellen, wie es da oben an dieser Folie steht. Hypnose scheint, so suggerieren diese Texte, ein universales Wunderprogramm zu sein. Mit Hypnose, so preisen das ja auch die Medien an, also die Frauenzeitschriften, die Fernsehzeitschriften und viele, viele andere. Sie preisen die Hypnose in der Tat als universales Wunderprogramm an. Mit Hypnose, so scheint es, ist wirklich fast alles möglich. Hypnose wird heute als Entspannungsmethode angeboten. Hypnose wird auch als Therapiemethode verstanden. Therapiebücher, also Lehrbücher zur Psychotherapie, enthalten Kapitel zur Hypnose. Hypnose wird auch als Heilverfahren inzwischen angesehen. Hypnose, so scheint es, kann nahezu alle Lebensprobleme lösen. Hypnose kann helfen, persönliche Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Hypnose kann angeblich eine Fülle von Krankheiten heilen oder zumindest lindern. Hypnose kann Schmerzen, Süchte, Ängste, Phobien, Depressionen, Hauterkrankungen, Sexual- und Schlafstörungen, Asthma, psychosomatische Beschwerden, Gewichtsprobleme, Magersucht und schließlich sogar Krebs heilen oder gar lindern. Hypnose kann darüber hinaus Verhaltensweisen und Gewohnheiten verändern, die Lern- und Leistungsfähigkeit steigern, Charaktermängel beseitigen und die Persönlichkeit stärken. So immer nur die Aussagen der Hypnose-Literatur selbst. Hypnose kann angeblich auch die Wirklichkeit und die Lebensumstände ändern und das Schicksal zu unseren Gunsten wenden. Hypnose kann zu außergewöhnlichen Leistungen im Sport, im Studium, im Beruf, in Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und in Politik verhelfen. Hypnose verspricht auch angeblich innere Selbstheilungskräfte, Ressourcen oder Fähigkeiten oder Potenziale zu aktivieren, zu mobilisieren und nutzbar zu machen. Also eine ganze breite Palette von Versprechungen, die wir in diesen Büchern finden können. Fragen wir nach dem Grundkonzept der Hypnose, so müssen wir sagen, dass Hypnose das alles bewältigt, indem sie Menschen in Trancezustände versetzt, um dann angeblich das Unterbewusstsein zu programmieren. So, das scheint die zentrale Leitidee der Hypnose zu sein. Das Unterbewusstsein zu programmieren oder eine andere Leitformel scheint die zu sein, dass hier Dialoge mit dem Unbewussten inszeniert werden. Die wundersamen Wirkungen der Hypnose werden dann den Suggestionen oder Visualisierungen zugeschrieben und darauf gehen wir dann noch stärker ein. Ich möchte nicht in eine akademische Diskussion kommen, was nun eigentlich den Trancezustand definiert. Aber eins muss man sagen, einen Trancezustand kann man nicht ohne weiteres an einem Menschen erkennen. In einem tranceartigen Zustand kann man auch mit offenen Augen sein und auch im Kontext körperlicher Betätigung. Und diese Idee, dass man da nun leblos liegen oder sitzen müsste und starr und steif ist, die ist etwas veraltet. Im Hypnosezustand verändern sich aber einzelne Funktionen des Menschen, insbesondere seine Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Körpers, des eigenen Körpers und auch die Wahrnehmung der Zeit. Und gleichzeitig verändert sich die Wahrnehmung Form oder das Denken wird mehr oder weniger ausgeschaltet, das logisch-rationale Denksystem und das bildhafte Erleben tritt in den Vordergrund. Nun kommen wir zu den zentralen Trance-Techniken. Wie gesagt, die sind deshalb wichtig, weil uns in aller Regel nicht mitgeteilt werden, dass wir jetzt in einer Hypnose-Situation sind. Und deswegen scheint es mir wichtig zu sein, Aufklärung zu haben darüber, wie denn nun Menschen in Trancezustände versetzt werden. Ich möchte grundsätzlich zwei Klassen von Hypnose-Techniken unterscheiden, und zwar erstens die Trance-Techniken und dann zweitens, beziehungsweise hier Römisch 3, die operativen Techniken. Die Trance-Techniken sind wirklich sehr vielfältig, wenn man sich die Literatur anguckt, aber es kehren bestimmte Trance-Techniken doch immer wieder. Zunächst einmal gehört zur Trance-Einleitung ein rituelles Setting. Hierzu gehören ein ruhiger, abgedunkelter Raum, gedämpftes Licht, vielfach auch Kerzenlicht. Man soll es sich bequem machen, so lautet die Anweisung. Man soll eventuell eine Rückenlage einnehmen. Es wird leise meditative Musik eingespielt. Man soll die Augen schließen und entspannen und ruhig atmen. So in etwa lautet das rituelle Setting, also die Reihe von Anordnungen, die für die Hypnosesituation günstig sind. Zu den Hypnosetechniken gehören dann vor allem die Deprivationstechniken. Hier geht es vor allem darum, die Wahrnehmung der Außenwelt einzuschränken oder sogar ganz abzuschalten. Diese Deprivationstechniken sind eng verbunden mit den Konzentrationstechniken. Die Konzentrationstechniken zielen darauf ab, die Aufmerksamkeit des Menschen einzuschränken, mehr und mehr, und schließlich sie auf einen einzigen Punkt zu richten, zu fokussieren, zu fixieren. Das kann dann zum Beispiel der Blick in eine Kerzenflamme sein, der Blick auf den Daumen des Therapeuten, auf den Finger, auf einen Stift, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, auf einen sonstigen Punkt, der vielleicht an der Wand sich befindet, auf ein Pendel, auf ein Metronom, auf eine drehende Spirale, auf ein glänzendes Metallstück, auf Münzen, auf Wasserflächen und auf Kristalle. Der Punkt, auf den man sich konzentrieren soll, auf den man seine gesamte Aufmerksamkeit lenken soll, der kann in Ruhe sein, der kann aber auch sich bewegen. Wie zum Beispiel beim Pendel, beim Metronom oder bei der berühmten liegenden Acht. Ich hatte in anderen Vorträgen davon gesprochen, dass die Kinder zum Beispiel in der Schule aufgefordert werden, eine liegende Acht in die Luft zu malen und mit den Augen dieser Bewegung der Hand zu folgen. Dabei fixieren sie sich auf einen Punkt und dieser Punkt findet sich in Bewegung. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die im Rahmen der Kinesiologie und im Rahmen von Brain Gym in den Schulen zunehmend Anwendung findet. Zu den Konzentrationstechniken, die in einen tranceartigen Bewusstseinszustand führen, gehören dann selbstverständlich auch die Gameboys, die Spiele mit dem Gameboy, mit den Playstations, und dazu gehören auch diverse Computerspiele, die die Kinder oder die sonstigen Beteiligten dazu zwingen, immer und immer wieder auf einen Punkt zu starren. Eine weitere Hypnosetechnik sind die Augentechniken oder die Augentechnik. In den anderen Vorträgen ist sie uns schon hinlänglich bekannt, nämlich da soll es darum gehen, den Blick etwas schräg nach oben zu richten. 20 Grad oberhalb der Horizontalen heißt es in vielen Lehrbüchern. Der Blick soll gerichtet werden auf einen imaginären Punkt zwischen den Augenbrauen oder an der Nasenwurzel. In einem Therapiebuch heißt es, beim Hochrollen der Augäpfel wird automatisch der für die Hypnose notwendige Alpha-Zustand aktiviert. Also das Hochrollen der Augentechnik führt in einen veränderten Bewusstseinszustand, und heute am Nachmittag habe ich deutlich gemacht, dass das auch schon die Hindus wissen und dass das eine zentrale Meditationstechnik der Hindus ist und Bestandteil der Heiligen Schrift der Hindus, der Bhagavad Gita. Und so merkt man, wo die Hypnosetechniken zum Beispiel ihren Ursprung haben. Andere Augentechniken bestehen darin, die Augen zu rollen, oder andere Techniken sind wiederum das periphere oder defokussierte Sehen, wo es darum geht, möglichst ein großes Spektrum des Gesichtsfeldes gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Gehen wir weiter vor bei den Tranztechniken, so gehören dazu dann auch und vor allem die Entspannungs- und die Atemtechniken, die ich dann ja gesondert behandeln möchte. Dann gehören zu den Hypnosetechniken die Visualisierungstechniken und Fantasiereisen. Die Hypnoseliteratur, wenn man sie sorgfältig durchsieht, macht klar, dass Visualisierungen und Fantasiereisen Hypnosetechniken sind. Und das wird in den Schulen und in den Kindergärten mit unseren Kindern eingeübt. Sie sollen Fantasiereisen unternehmen, sie sollen vor dem inneren oder geistigen Auge Bilder visualisieren. Das haben wir nun schon reichlich kennengelernt im Rahmen des Seminars, aber es ist interessant, dass das in der Hypnose-Literatur als Hypnosetechnik ausgegeben wird, und das haben mir auch Hypnosetherapeuten entsprechend bestätigt, dass Fantasiereisen eine alte Technik sind, eine bewährte Technik der Hypnoseinduktion. Bei diesen Visualisierungsübungen oder Fantasiereisen in der Hypnoseliteratur wird dann dem Patienten oder Betroffenen suggeriert, er solle sich vorstellen, auf einer grünen Wiese zu sein, auf einem Berg, auf dem Meeresgrund. Er soll sich vorstellen, eine Treppe hinunterzusteigen, eine Rolltreppe oder einen Fahrstuhl nach unten benutzen. Andere Techniken zielen darauf ab, dass man eine Szene aus der frühen Kindheit vor dem geistigen Auge sehen soll und sie wahrnehmen soll, oder man soll schlicht und einfach nur an etwas Schönes denken oder etwas Schönes wiedererinnern, zum Beispiel den letzten Urlaub. Und alle diese Techniken finden sich heute in den Schulen und werden mit den kleinen Kindern im Unterricht staatlicher Schulen durchgeführt. Es gibt dann noch raffiniertere Trance-Techniken, die vor allem von dem verstorbenen Hypnosetherapeuten Erikson stammen und seinen Schülern Grinder und Bendler und dann im Rahmen der NLP-Literatur verbreitet werden. Ich möchte diese auch hier andeuten, das sind die Techniken 7 bis 9. Die Techniken 7 sind die Konfusionstechniken. Hier geht es darum, Menschen in tranceartige Bewusstseinszustände zu bringen durch bestimmte Kommunikationstechniken, die darauf abzielen, den Geist des Menschen zu verwirren. Durch bestimmte Sprachtechniken, durch bestimmte Sprachstile, wie zum Beispiel unlogische Satzverbindungen, durch paradoxe oder widersprüchliche Formulierungen, die dazu führen, dass der logisch denkende Verstand seinen Geist aufgibt, möchte ich fast sagen, abschaltet. Und genau das war der Sinn der ganzen Übung, dass man den Verstand abschaltet und dadurch in einen veränderten, tranceartigen Bewusstseinszustand gerät. Und ich kann nur warnen vor vieler, vieler Literatur, die eben einen geistig verwirrten Eindruck macht. Seien Sie kritisch, benutzen Sie Ihren Menschenverstand und schmeißen Sie Literatur weg, die den Eindruck macht, dass hier jemand wirres Zeug schreibt. Diese Literatur könnte den Zweck haben, dass Sie in Trance-Zustände geschickt werden sollen. Und ich befürchte fast, dass die Schulbücher der Zukunft zum Beispiel solche Techniken benutzen werden. Das wird immer schwerer, unsere Kinder vor derartigen Techniken und Praktiken zu schützen. Lehrer werden auch in NLP-Kursen unterwiesen. Sie lernen in der Lehrerfortbildung und zum Teil auch an der Universität NLP und damit eben die zum NLP gehörenden Konfusionstechniken. Sie üben sie dort regelrecht ein, damit sie eben mit ihren Schülern das machen können. Weitere Trance-Techniken aus dem Bereich des NLP, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, was das ist, ist neurolinguistisches Programmieren, neurolinguistisches Programmieren, können Sie aber gleich wieder vergessen, es geht um die Abkürzung vor allem. Also im NLP gibt es darüber hinaus dann auch die sogenannten Spiegeltechniken, da gibt es zwei Kategorien von Spiegeltechniken, die verbalen und die nonverbalen Spiegeltechniken. Hier geht es darum, sein Gegenüber zu spiegeln, nachzuahmen und einen sogenannten Rapportzustand herzustellen. Das ist ein trance-ähnlicher Zustand, in dem hier eine Vertrauensgemeinschaft hergestellt wird durch bestimmte Techniken des Pacing und Leading, also indem man zunächst sich dem Verhaltensmustern, der Gestik, dem Atemrhythmus, dem Sprachstil und so weiter des anderen anpasst. Und wenn man dann fühlt, dass ein Rapport hergestellt ist, dass man dann das Verhältnis umkehrt und dann anfängt, den anderen zu führen, das heißt ganz langsam seine Sprachmodi verändert und dann beobachtet, ob der andere nun auch folgt. Das könnte so aussehen, man passt sich dem Atemrhythmus des Gegenüber an, bis man im Gleichklang ist, im Einklang, synchron ist oder wie auch immer man das nennen mag und dann seinen Atemrhythmus verändert und guckt, folgt der andere diesem Atemrhythmus. Und die NLP-Literatur sagt uns, dass das Techniken sind, raffinierte Techniken der Hypnoseinduktion. Das sage nicht ich, das sagt diese Literatur selber und die Lehrer, die üben derartige Techniken an den Universitäten oder in der Lehrerfortbildung. Zu den Trance-Techniken gehören dann auch neuntens die Einbettungstechniken. Hier geht es darum, auch wiederum mit der Sprache zu operieren, in bestimmte Geschichten oder Märchen. Zum Beispiel werden Trance-auslösende Schlüsselwörter eingebaut in harmlose Gute-Nacht-Geschichten. Solche Bücher gibt es auf dem Büchermarkt und die lieben Muttis lesen ihren Kindern das vor. wenn die Kinder im Bett liegen, das Licht gedämpft ist, die Kinder in der Rückenlage sind, die Augen vielleicht sogar zu haben. Und dann werden entsprechende Geschichten oder Märchen vorgelesen, in die dann tranceauslösende Schlüsselwörter eingebaut sind. In den Büchern ist das markiert, das tranceauslösende Wort ist dann fett gedruckt, also eigentlich müssten die Mütter wissen, was sie da machen, aber sie realisieren es, glaube ich, nicht so sehr. Ja, dann gibt es eine andere Technik, Einbettungstechnik. Es geht darum, Geschichten in Geschichten einzupacken, wie bei den russischen Puppen, die ineinander verschachtelt sind, also Geschichten ineinander zu verschachteln, die dann automatisch abbrechen und in andere Ebenen überführen. Auch das sind Techniken, die in Trancezustände führen, und mir sind auch entsprechende Kinderbücher inzwischen schon untergekommen, die diese Technik benutzen. Dann haben wir zehntens die sonstigen Trance-Techniken. Ich hatte angedeutet, also es gibt mindestens 100 Trance-Techniken und wir können sie unmöglich alle hier aufführen. Wichtige Drehtechniken, die ich noch benennen möchte zumindest, sind die Drehtechniken, also das Drehen oder Kreiseln um die eigene Achse oder das Gehen mit geschlossenen Augen, das Führen, und dazu gehören dann auch die Falltechniken in der Gruppendynamik, die dann als Vertrauenstechniken ausgegeben werden. Angeblich soll man lernen, den anderen zu vertrauen, soll sich rückwärts fallen lassen, die anderen fangen einen auf. In Wirklichkeit sind das Trance-Techniken, das sage nicht ich, das sagt die Hypnose-Literatur. Dort wird das so dargestellt, machen Sie eine Managementkursus oder ein gruppendynamisches Seminar, dann heißt das plötzlich Vertrauensübung. Ja, dann gibt es die Filmschnitttechniken, die wir vielleicht im Fernsehen beobachten können, im Werbefernsehen, vor allen Dingen aber bei den Musikvideos und in den Musikkanälen, wo man mit extrem kurzen Bildschnitten arbeitet, die dazu führen, dass man geistig verwirrt wird und in einen veränderten Bewusstseinszustand eintritt. Dann gibt es die Stroboskop- oder Flickerlichttechnik, denen vor allem Jugendliche in den Diskotheken ausgesetzt sind, nicht wahr? Man sollte sich fragen, warum arbeitet man da immer mit Stroboskopen, mit Flickerlicht, mit Laserlicht und so weiter? Warum muss da immer Rauch produziert werden? Und viele andere Techniken, alle diese Techniken, wie eben auch die Lasershows, die vielfach mit Spiralen arbeiten und mit Tunnelprojektionen, die zielen darauf ab, die Jugendlichen in der Diskothek in Trance zu versetzen, was natürlich sehr leicht ist. Die Situation ist günstig, es handelt sich um einen dunklen Raum, um rhythmische Musik, die ekstatische Zustände erzeugt, eventuell körperliche Erschöpfung, wenn man die ganze Nacht durchtanzt, oder bei Techno-Nächten, die über mehrere Tage dauern. Dann werden Drogen verteilt, Schaukelliegen aufgestellt, also ich hatte auch von Schaukeltechniken schon gesprochen, die in Trancezustände führen, und alles zusammen ist eben eine günstige Situation, dass unsere Jugend in den Diskotheken in Trancezustände versetzt wird. Dann gibt es die Flüstertechniken, die bei den Lehrern ungeheuer beliebt sind in den Grundschulen. Die Kinder sollen stille Post spielen und dabei sich ins Ohr etwas flüstern. Ich sage das nicht, dass das Trancetechniken sind, das sagt die Hypnose-Literatur selbst. Ich gebe das nur wieder, und man wundert sich, warum denn die Lehrerin in den Grundschulen plötzlich die Kinder so viel ins Ohr flüstern lassen. Dann gibt es die Ankertechniken. Da geht es darum, bestimmte Schlüssel- oder Codewörter einzuüben als Anker, als tranceauslösende Anker. Da können bestimmte Wörter eine Rolle spielen, wie zum Beispiel diese berühmten Wörter ruhig, entspannt, gelöst und so weiter. Aber auch bestimmte Gesten, wie zum Beispiel die berühmte Bäckerfaust, die wer vielleicht vom Fernsehen her können, erkennen, aber auch die Mudras der fernöstlichen Religionen gelten als transauslösende oder bewusstseinsverändernde Techniken und Signale. Transauslösenden Charakter haben aber auch die meisten Psychotherapien, so wird das offen zugegeben von dem Hypnose-Therapeuten Eberwein. Bestimmte Techniken des Rollenspiels, Techniken des Psycho- und des Bibliodramas, Techniken der Reflexzonenmassage, Tagtraumtechniken, einzelne Spieltherapien, Biofeedback, freie Assoziation nach Freud, tibetische und gregorianische Gesänge, Techniken der Reizüberflutung, der Desensibilisierung, Techniken der Angst- und der Schocktherapie, schließlich auch Düfte, Duftöle, Räucherstäbchen. Alles dies erscheint in der einschlägigen Literatur als trance-induzierende Maßnahmen. Nun, da haben wir ein Panorama vorgestellt, und wenn Sie mit solchen Dingen konfrontiert sind, dann sollten Sie darüber nachdenken, was Sie hier und heute gehört haben, und sich fragen, ob Sie sich diesen Dingen aussetzen möchten. Ich hatte gesagt, es gibt zwei Klassen von Hypnosetechniken, die Trance-Techniken, die in einen veränderten Bewusstseinszustand führen, und es gibt die operativen Techniken, die mit diesen Techniken verknüpft sind. Und bei den operativen Techniken möchte ich drei Klassen unterscheiden: die projektiven Techniken, die kommunikativen Techniken und die magischen Techniken. Zu den projektiven Techniken gehören vor allem die Reisen in Zeit und Raum, die astralen Techniken, die Techniken der Astralprojektion. Hier geht es darum, wir hatten das in unserem Seminar schon öfter genannt, geht es darum, die Seele aus dem Körper herauszuführen durch bestimmte suggestive Formulierungen, die Seele an einen anderen Ort zu bringen. Hier soll man sich dann vorstellen, an einem anderen Ort zu sein, außerhalb des Körpers zu sein. Man wird aufgefordert, sich selbst zu sehen, den eigenen Körper, zum Beispiel von oben oder aus der Ferne oder etwa neben sich zu treten. Das sind so Anweisungen der Hypnosetherapie. Und das sagt die Hypnoseliteratur ziemlich deutlich. Da heißt es in einem Buch, Sie werden, also eine Hypnoseanleitung, Sie werden jetzt Ihren Körper verlassen und sich in einen anderen Teil des Zimmers begeben, um von dort aus Ihren Körper zu beobachten. Wörtliche Formulierung aus einem Hypnose-Lehrbuch. In einem anderen Buch heißt es, sind Sie bereits Hypnose gewohnt und fähig, sich von Ihrem Körper zu trennen, wie es beschrieben wurde, dann sollten Sie dies jetzt tun. Und genau dies wird in den Schulen unter dem Titel Fantasiereisen mit unseren Schülern in der Grundschule eingeübt. Den Körper zu verlassen, eine Astralreise zu unternehmen. Und das Interessante ist auch, die Hypnose-Literatur berichtet von angeblich einem einzigen Todesfall, und der ist dabei genau entstanden, als vor vielen Jahrzehnten eine Klientin aufgefordert wurde, in der Trance ihren Körper zu verlassen. Die Seele, so hieß es, solle nun ihren Körper verlassen. Und die Patientin ist daraufhin oder daran gestorben. Es gibt dann andere projektive Techniken, zum Beispiel die Reisen in der Zeit, die regressiven Techniken, wie man sie nennt, Regressionstechniken. Das sind also Zeitreisen, insbesondere in die Vergangenheit, Zurückführung in die Vergangenheit, zum Beispiel in die frühe Kindheit, aber die Hypnosetherapeuten sind vielfach sehr viel kühner. Es soll zurückgegangen werden zur Geburt, zum Geburtsvorgang. Die Hypnosetherapeuten erzählen uns das Märchen, die Geburt sei ein Trauma und sie müsste wiedererlebt werden. Andere Hypnosetherapeuten wollen zurückführen bis zum Zeugungsakt und noch andere in angeblich existierende frühere Leben führen. Ja, so viel zu diesen Techniken, den projektiven Techniken, die ich unterschieden habe in Reisen, in im Raume und in Zeitreisen, also Reisen in der Zeitdimension. Kommen wir zur zweiten Klasse der operativen Techniken. So kommen wir auf die kommunikativen Techniken zu sprechen. Hier stellt sich die erste Frage, mit wem denn nun kommuniziert werden sollen. Nun, die Untertitel der Bücher lauten dann meistens Hypnose, ein Dialog mit dem Unbewussten. Eine Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Also die zentrale Annahme, die uns hier nahegelegt wird, ist die, in der Trance, im Trancezustand, würden die Patienten oder Klienten mit dem Unbewussten oder mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. Aber das ist längst nicht alles. Die Hypnose-Literatur zeigt mehr, deutet mehr an. Das gibt auch andere Kommunikationspartner. Wenn man also die Hypnose-Literatur aufmerksam durchsieht, so findet man ganz interessante Gesellen, mit denen dort gesprochen werden soll. Zum Beispiel mit der berühmten weisen alten Frau, mit dem weisen alten Mann. Und dann gibt es auch Kommunikation mit dem inneren Arzt, dem inneren Heiler, dem inneren Ratgeber, der inneren Weisheit. Und dann gibt es eine andere Klasse von Wesenheiten mit intelligenten Wesen, mit höheren oder kosmischen oder universellen Intelligenzen, mit dem höheren Selbst oder mit höheren Autoritäten. Aber das ist noch längst nicht alles. Ich kann das gar nicht zu Ende führen. Also, es besteht Verwirrung darüber, mit wem man im Hypnose- oder Trancezustand denn eigentlich spricht. Die andere Frage ist die, wie soll man denn nun mit der anderen Seite, wer immer das sein mag, sprechen? Wie soll man mit dieser anderen Seite kommunizieren? Da gibt es vor allem zwei Grundtechniken, und zwar die verbalen und die visuellen Techniken der Kommunikation mit der anderen Seite. Bei den verbalen Techniken geht es vor allem darum, Ziele und Wünsche in Form von Suggestionsformeln zum Ausdruck zu bringen oder aber schlicht und einfach um die Formen des Fragens oder Bittens. Man soll dann im Trancezustand sein Unterbewusstsein befragen und dieses kann dann auch Antwort geben. Zu den verbalen Techniken gehören dann auch die posthypnotischen Suggestionen, die dazu führen, dass man nach Auflösung der Trance quasi automatisch auch nach Wochen oder Monaten bestimmte Befehle, posthypnotische Befehle, automatisch ausführt. Dann gibt es neben den verbalen Techniken die visuellen Techniken. Hier geht es um die Techniken der Visualisierung und Imagination. Hier sollen Ziele und Wünsche in Form innerer oder geistiger Bilder ausgedrückt werden und im Trancezustand vor dem inneren oder geistigen Auge wie auf einem Bildschirm wie auf einer Leinwand, wie im Kino gesehen werden. Und das dann immer auch mit geschlossenen Augen. Zu den visuellen Techniken gehören vor allem die Filmtechnik. Dabei sollen die Augen geschlossen werden, die persönlichen Ziele und Wünsche sollen in ganzen Filmszenen oder gar Filmen auf diese innere Leinwand projiziert werden und möglichst mit allen Sinnen soll diese Filmszene vorgestellt werden. Also man soll nicht nur etwas sehen, sondern auch etwas hören, man soll etwas riechen und eventuell auch etwas schmecken. Dann soll man sich selber in diesen Film hineinprojizieren, in diesen Film eintauchen und gewissermaßen einmal Regisseur sein und gleichzeitig Schauspieler und soll dann sich in diesem Film selber agieren sehen und diesen Film auch noch inszenieren. Nun stellt sich die Frage, wie denn die andere Seite, nämlich B, jetzt sich uns mitteilen kann, dieses angebliche Unbewusste oder Unterbewusstsein. Da zeigt eine Durchsicht der Hypnoseliteratur, dass es offensichtlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wie die andere Seite antworten kann. So zum Beispiel durch Stimmen, durch innere Stimmen kann die andere Seite antworten. Sie kann aber auch innere Bilder schicken, die wir dann empfangen auf diesem geistigen Bildschirm. Wir können dann innere Bilder wahrnehmen und sie dann auch zu deuten suchen. Die andere Seite kann mit Hilfe von Körpersignalen arbeiten. Wir haben das schon besprochen, mit Hilfe von Fingerbewegungen. Die Fingerbewegungen sollen anzeigen, ob auf eine Frage mit Ja oder Nein zu antworten ist. Dann können Körpergefühle eine Antwort geben auf gestellte Fragen, Körpergefühle oder Körperempfindungen. Andere Techniken, die hier in der Hypnoseliteratur sich immer wieder finden, sind das automatische Schreiben oder automatische Malen, das Schreiben im Trancezustand. Und hier soll sich dann so die Hypnoseliteratur das Unbewusste direkt ausdrücken. Eine weitere Form ist die Benutzung des Pendels. Der Pendelausschlag gibt eine Antwort auf eine gestellte Frage oder aber der Patient oder Klient spricht plötzlich in Sprachen, die er nie gelernt hat, in fremden Sprachen. Das sind so die Formen, die ich gefunden habe als Techniken, wie die andere Seite hier Antworten geben kann auf bestimmte Fragen oder Bitten. Ich komme zu den magischen Techniken. Bei den magischen Techniken der Hypnose gibt es zwei Untergruppen. Einmal die berühmten hypnotischen Phänomene. Die Literatur ist reich an der Schilderung hypnotischer Phänomene. In Hypnose, so sagt uns die Hypnoseliteratur, können Menschen plötzlich hell sehen, Gedanken lesen, die Zukunft voraussehen. Sie können, wie eben gesagt, unbekannte Sprachen sprechen und oder auch verstehen, die Sprachen, die sie nie in ihrem Leben gelernt haben. In Hypnose können Menschen unverwundbar sein und schmerzunempfindlich, so zum Beispiel beim Feuerlauf oder wenn sie in Glasscherben springen. Sie können Dinge sehen, die nicht da sind, und sie können Dinge, die da sind, unter Umständen nicht sehen. Sie können steif oder unbeweglich sein, zum Beispiel die kataleptische Brücke bilden, zwischen zwei Stühlen steif wie ein Brett liegen. Sie können Vorträge einüben und dann auch halten. Sie können sportliche Leistungen extrem steigern. Sie können das Gedächtnis verbessern, aber auch verlieren lassen. Mit Hilfe von Hypnose ist es möglich, dass wir Hitze- oder Kälteempfindungen haben, obwohl es keine entsprechenden äußeren Reize gibt. Es können Geschmäcker halluziniert werden. Es können Brandblasen erzeugt werden, ohne dass es eine Hitzequelle gibt. Man kann die Kontrolle über den Körper und Körperteile verlieren, wie ein Automat funktionieren. Man kann sich ganz schwer, aber auch ganz leicht fühlen. Man kann sich gefühllos und taub fühlen. Das waren hypnotische Phänomene. Ich selbst würde sie deutlicher als magische Phänomene bezeichnen. Darüber hinaus gibt es die magischen Techniken im engeren Sinne, wo es darum geht, mit Hilfe der Hypnose die Lebensumstände oder den Menschen auf eine übernatürliche Art und Weise zu beeinflussen oder zu verändern. Das ist ja der engere Sinn von Magie, dass wir auf eine übernatürliche Art und Weise auf Umstände Einfluss nehmen. Die Hypnose-Literatur postuliert, dass Gesundheit, Wohlbefinden, Verhaltensweisen, Charakterzüge, Gefühlsreaktionen, Gewohnheiten und Süchte durch Suggestionen und Visualisierungen beeinflusst werden können. Also deutet sich an, wir haben es wieder mit zwei Grundtechniken hier zu tun, nämlich zum einen mit den Suggestionen, wo es darum geht, also mit Suggestionsformeln zu arbeiten oder Affirmationen, also mit Worten. Und die andere Variante ist, mit Bildern, mit inneren Bildern zu arbeiten, also mit den Techniken der Visualisierung oder Imagination. Zu den ersten Techniken, das Arbeiten mit Suggestionsformeln, um Umstände zu beeinflussen und zu verändern, gehören bestimmte Techniken, wie zum Beispiel zunächst einmal präzise Ziele zu formulieren. So sagt es immer wieder die Hypnose-Literatur, du sollst präzise Ziele formulieren, und zwar positiv formulierte Ziele. Dann sollen diese Ziele oder Wünsche, die präzis formulierten Ziele oder Wünsche, in Suggestionen oder Affirmationen umgewandelt werden, also in entsprechende Sätze, und diese Suggestionen oder Affirmationen sollen dann mehrmals am Tag ständig wie Beschwörungsformeln in der Magie wiederholt werden. Die Beschwörungsformeln oder Suggestionsformeln sollen dann positiv sein und antizipativ, das heißt, sie sollen den erwünschten Zustand, den Erfolg schon vorwegnehmen. Der Kranke also sagt, ich bin gesund, der Arme sagt, ich bin reich, der Versager sagt, ich bin erfolgreich. Kleiner Exkurs, wir kennen das in der Charismatik, wo dieses berühmte Lied gesungen wird, durch seine Wunden bin ich geheilt, und ist wie eine magische Formel ständig benutzt und wiederholt wird. Kommen wir zur zweiten Variante der Technik der Visualisierung und Imagination. Auch hier sollen die Ziele und Wünsche des Klienten oder Patienten in Form von präzisen Bildern zum Ausdruck gebracht werden und auf den inneren oder geistigen Bildschirm projiziert werden. Der Klient soll sich selbst wie im Film auf einer Leinwand erfolgreich agieren sehen. Er soll jetzt sehen, wie er zum Beispiel eine Ansprache halten kann vor einem großen Publikum, wie er eine Frau kennenlernt, wie er bereits gesund ist. Das soll er gegenwärtig bei geschlossenen Augen auf diesem geistigen Bildschirm sehen. Im Falle einer Krankheit soll er seinen gesunden Zustand visualisieren und im Bild, in einem inneren Bild, antizipieren. Im Falle von Krebs soll er sich vorstellen, dass bestimmte Killerzellen die Krebszellen töten und vernichten. Ja, wie im Schamanismus und in der Magie wird dann auch empfohlen, unter Umständen einen besonderen magischen Ort zu schaffen, einen Ort der Kraft, und dort diesen regelmäßig dann aufzusuchen, sich in Trance zu begeben und dann magische Experimente zu unternehmen. Damit habe ich einen Überblick gegeben über die wichtigsten Hypnosetechniken, mit denen Menschen heute mehr und mehr konfrontiert werden können, in der Kurklinik, in der Psychotherapie, in Selbsthilfegruppen, in der Schule, im Kindergarten und in Gesundheitskursen habe ich das kennengelernt, in der Krebsnachsorge habe ich das auch kennenlernen können und so weiter. Überall ist man mit diesen Techniken verbunden. Das heißt dann zum Beispiel Bochumer Gesundheitsprogramm oder wie auch immer. Das hat ganz verschiedene Namen, wie eben diese Hypnosetechniken verpackt werden, um sie uns aufzudrängen. Nun, ich möchte jetzt einmal die ganze Hypnose-Idee, das Konzept der Hypnose etwas anders darstellen. Ich möchte mal logisch-systematisch einige Grundlehren und Grundannahmen herausarbeiten. Und dazu gehe ich vor, der Reihe nach vor. Ich sehe als erstes, dass die Hypnoselehre offensichtlich davon ausgeht, dass es eine Art Superkraft oder Supermacht gibt, die dem Menschen überlegen ist. Diese Supermacht ist angeblich in uns, in unserem Inneren, in den Tiefen unserer Seele, im Unterbewusstsein oder im Unbewussten. Diese Supermacht hat nun, wie schon angedeutet, ganz verschiedene Namen. Sie heißt mal Unbewusstes, Unterbewusstsein, Innenwelt, höhere kosmische Intelligenz, innere Weisheit, innerer Meister, innerer Ratgeber, Tiefe, Tiefenselbst, Gott, auch Gott, Geisterwelt, Teil oder Teilpersönlichkeit, das sind ganz wichtige Begriffe, Persönlichkeitsanteile. Aber Hypnosetherapeuten sind wirklich erfinderisch. Da gibt es tatsächlich Formulierungen, dass die Hypnosetherapeuten mit einer Mohrrübe reden, mit einem rotfälligen Teufel mit Dreizack und Pferdefuß, mit dem Teufel persönlich, mit dem konzentrierten Bösen und so weiter und so weiter. Also, das macht Spaß, also, ne, irgendwie mal das durchzugucken, mit wem so Hypnosetherapeuten glauben zu sprechen. Und es ist also ein Unding, vorne auf dem Buch steht Dialoge mit dem Unbewussten und hinten sind es dann plötzlich Dialoge mit dem Teufel. Und vielleicht wird ja da dann die Wahrheit angedeutet. Ja, die vierte Grundannahme, die ich sehe, dass diese Supermacht, wie immer sie heißen mag, nun interessanterweise einen personalen Charakter hat. Sie kann offensichtlich, sie hat offensichtlich einen eigenen Willen, sie kann Fragen verstehen, sie ist intelligent, sie kann sinnvoll auf Fragen antworten und reagieren, und sie kann auch bewusst operieren und agieren, diese Supermacht. Denn sie kann uns ja helfen, wenn wir in Nöten sind und Hilfe brauchen. Fünftens, die Supermacht hat offensichtlich auch quasi göttliche Eigenschaften. Sie kann wahre Wunder vollbringen, sie ist allmächtig, allwissend, weise und gut, sie hat übernatürliche Fähigkeiten, sie kann fast alles, sie kann die Wirklichkeit und die Lebensumstände verändern, sie hat übernatürliches Wissen, sie weiß fast alles besser, sie weiß Dinge, die Menschen angeblich vergessen haben oder verdrängt haben. Eine Motivation, um in Hypnose zu gehen, weil ja im Unterbewusstsein angeblich verdrängte und vergessene Informationen gespeichert sind. Diese Supermacht, so heißt es in der Hypnoseliteratur, ist weise und gut, und dieser Supermacht kann ich blindlings vertrauen. Sechstens, der Zugang zu dieser Supermacht ist offensichtlich zunächst einmal versperrt, er ist blockiert. Nur und nur Trance öffnet die Tür, den Zugang und den Zugriff zu dieser Supermacht. Im Zustand der Trance öffnet sich also die Tür zu diesem Reich mit dem Namen Unterbewusstsein. Mit Hilfe der Hypnose und in Trance kann ich also diese Supermacht nutzen und aktivieren, für mich nutzen. Siebtens, in Hypnose oder Trance kann ich diese Supermacht dann programmieren. Ich kann ihr Befehle erteilen, die sie wie eine Art Roboter ausführt. Und das wäre auch die achte Annahme. Diese Supermacht hat offensichtlich den Charakter eines Roboters oder Automaten, der unsere Aufträge blindlings entgegennimmt und gehorsam erfüllt. Neuntens, Mittel und Medium der Kommunikation mit dieser Supermacht sind nun Suggestionen und Affirmationen sowie Visualisierung oder Imagination, also Worte oder innere Bilder. Zehnte Grundannahme der Hypnoselehre, die Annahme, dass Suggestionen und Imagination, also bloße Worte und bloße Bilder, innere Bilder, die Wirklichkeit und die Lebensumstände verändern können. In der Hypnose-Literatur heißt es, bildhafte Vorstellungen haben die Eigenschaft, sich zu verwirklichen. Das ist eine Formulierung, die sich immer wieder in der Hypnose-Literatur findet. So, damit haben wir die Grundannahmen, wie ich sie gesehen habe, in der Hypnose-Literatur herausgearbeitet. Jetzt möchte ich dazu übergehen, was nun Hypnose wirklich ist. Nun, auch das möchte ich in Form von Thesen vortragen. Hypnose ist für mich ganz klar eine Form der Magie. Hypnose ist Heilung oder Therapie mit den Mitteln der Magie, auch wenn dies von Hypnose-Experten noch so vehement bestritten wird. Das ist auch schon interessant, dass sie immer und immer wieder sagen, Hypnose ist keine Magie. Hypnose hat für mich multifunktionalen Charakter. Hypnose ist zunächst einmal eine Technik der Bewusstseinstransformation oder Transinduktion, das ist ganz klar. Hypnose führt in veränderte Bewusstseinszustände. Zweitens, Hypnose ist eine Doorway-Technik. Hypnose oder Trance öffnet die Tür, eine Tür. Aber die Frage ist eben, welche Tür? Die Tür zum Unbewussten, zum Unterbewusstsein oder zu irgendwelchen Innenwelten oder inneren Welten, oder aber die Tür zur Transzendenz, die Tür zu transzendenten Welten. Und wenn man die Hypnose-Literatur sorgfältig durchsieht, dann findet man Hinweise, dass nicht die Tür zum Unbewussten geöffnet wird, sondern die Tür zur Transzendenz. In der Hypnose-Literatur heißt es dann, sie öffnet die Tür zu traumhaften Welten, zu transzendenten Ebenen, zu anderen intelligenten Wesen, zu höheren Intelligenzen, zur höheren Autorität, zum höheren Selbst. Das sagt die Hypnose-Literatur selbst. Sie beginnt immer ganz harmlos, Kommunikation mit dem Unbewussten, und am Ende wird die Katze aus dem Sack gelassen, dann wird die Wahrheit gesagt, worum es wirklich geht. Drittens, Hypnose ist, wie wir gesehen haben, eine Technik der Astralprojektion. Hypnose führt zu Reisen in Raum und Zeit, zu außerkörperlichen Reisen und Erfahrungen an andere Orte, in andere Welten und auch in andere Zeiten. Viertens, Hypnose ist offensichtlich eine Technik der Transkommunikation. Sie führt zur Kontaktaufnahme und Kommunikation mit transzendenten Wesen und Mächten, wie immer sie heißen mögen, mit Hilfe innerer Bilder und innerer Stimmen, mit Hilfe von Visionen und Audition oder aber auch mit Hilfe von Pendelbewegungen, Fingersignalen und was wir vorhin auch immer angedeutet haben. Wenn also Therapeuten und Wissenschaftler sich jahrelang mit dem angeblichen Unbewussten unterhalten, dann sprechen sie in Wirklichkeit mit Jenseitsmächten und Lügengeistern und lassen sich von diesen jahrelang auf Kosten der Krankenkassen und der Patienten zum Narren halten. Fünftens, Hypnose ist eine Technik der Wahrsagerei. Sie ist ein Instrument der Manipulation von Erinnerungen. Mit Hilfe von Hypnose können x-beliebige Erinnerungen erzeugt werden. Die können wahr sein, aber sie können auch völlig falsch sein. Hypnose ist somit überhaupt kein Instrument der Wahrheitsfindung. Sie ist völlig ungeeignet zur Zeugenbefragung sowie zur Aufklärung von Verbrechen und Missbrauchsfällen. Hypnose oder Trance öffnet niemals die Tür zum Unbewussten oder Unterbewusstsein. Sie öffnet immer nur die Tür zur Transzendenz, zum Reich der Lügengeister und damit zum Wissen transzendenter Mächte. In Hypnose erinnern wir uns, so die Hypnoselehre, plötzlich an traumatische Kindheitserlebnisse, die es nach meiner Auffassung nie gegeben hat. In Hypnose erinnert man sich an frühere Leben, die es nicht gibt. In Hypnose erinnert man sich an die Zukunft, die noch nicht stattgefunden hat. In Hypnose erinnert man sich plötzlich an angeblich verborgene homosexuelle Neigungen, die es so ebenfalls nicht gibt. Sechstens, Hypnose ist eine mediale Technik. In Hypnose oder Trance wird der Patient oder Klient zum spiritistischen Medium, zum Kanal oder Medium jenseitiger Mitteilungen und Botschaften. In Hypnose und Trance kommunizieren die Therapeuten, Ärzte oder Wissenschaftler weder mit dem Patienten oder Klienten noch mit dem Unbewussten, sondern mit den Mächten aus dem Reich der Finsternis. Hypnose ist also keine Technik der Bewusstmachung des Unbewussten oder Verdrängten. Hypnose führt uns direkt in Kontakt mit den Irrlehren dieser Mächte. Siebtens, Hypnose ist auch eine Technik der Inkorporation transzendenter Mächte, wenn zum Beispiel die Patienten in Trance gehen und ihre Schreibhand beim automatischen Schreiben diesen Mächten überlassen oder wenn sie ihre Sprachwerkzeuge beim automatischen Sprechen dann diesen Wesenheiten überlassen. Diese Techniken sind bekannt aus dem Spiritismus und sie unterscheiden sich in nichts von spiritistischen Praktiken. Hypnose führt also zumindest kurzfristig zu den bekannten Formen der Besessenheit, die wir aus der Bibel kennen, indem also diese Mächte die Kontrolle über den Menschen übernehmen, über seine Gedanken, Wahrnehmung, Empfindung und Gefühle, über bestimmte physiologische Parameter wie Blutdruck, Gehirnwellen und so weiter, die sie offensichtlich manipulieren können. Achtens, Hypnose ist eine Technik der Transformation. Sie führt früher oder später zur Ausbildung übernatürlicher Fähigkeiten und Kräfte, wie zum Beispiel Hellsehen, Telepathie, Gedankenlesen und so weiter. Und neuntens, Hypnose ist eine Technik der magischen Manipulation der Wirklichkeit mit Hilfe von Suggestionen und Visualisierungen. Und elftens und letztens, Hypnose ist gefährlich. Das sagt die Hypnose-Literatur selbst. Es ließen sich hier eine Fülle von Zitaten, für die wir keine Zeit haben, bringen. Hypnose, das sei noch angemerkt, kann den Sexualtrieb stimulieren, extrem steigern. Das sagen die Hypnose-Therapeuten selbst. Und wenn ich mir überlege, was da mit unseren Kindern in den Schulen passiert, wenn die ständig bei Fantasiereisen hypnotisiert werden, dann hat das bestimmt auch in dieser Dimension seine Wirkungen. Ja, zum Schluss möchte ich sagen, dass Hypnose eine Form der Gewalt ist gegen den Menschen, eine Form der Gewalt gegen die Seele des Menschen, die in meinen Augen ist wesentlich schlimmer ist und nachhaltiger als jede Gewalt gegen den Körper. Und insofern gibt es für mich gar keinen Unterschied zwischen qualifizierter und unqualifizierter Hypnose. Wenn Leute fragen, darf ich zu dem hingehen, das ist ein christlicher Hypnosetherapeut, da kann ich ja hingehen, das ist alles Quatsch. Es gibt nur eine Sache, Hypnose ist immer und immer Missbrauch und Gewalt gegen die Seele. Hypnose verstößt auch ganz klar gegen den christlichen Glauben und das Wort Gottes. Hier werden Menschen in Kontakt gebracht mit Jenseitsmächten, mit den Mächten der Finsternis, und das ist mit dem Wort Gottes und dem christlichen Glauben völlig unvereinbar. Und Hypnose verletzt damit auch die Persönlichkeits- und Menschenrechte, insbesondere dann, wenn eben Menschen nicht aufgeklärt werden, dass sie hypnotisiert werden, und wenn das ausdrückliche Einverständnis fehlt. Und noch schlimmer ist das, wenn eben kleine Kinder in Kindergärten und in Grundschulen in den ersten, zweiten, dritten Klassen eben hypnotisiert werden. Ja, das war das, was ich zur Hypnose zu sagen habe. Die Zeit ist extrem fortgeschritten. Ja, wir müssen sehen, wie wir das bewältigen. Die Zeit, die rennt. Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Auch hier, wenn man die Entspannungsliteratur sich ansieht, also nur die, wo der Titel drauf ist, Entspannung, ne? Wenn man die sich ansieht und auch wieder die Versprechung sieht, dann ist das auch wieder ein universales Wunderprogramm. Zu den Grundtechniken, wir haben es eben gehört, gehören das autogene Training, die progressive Muskelentspannung und bestimmte Atemtechniken. Beim autogenen Training, so die Grundidee kennen ja viele, gibt es auch wiederum ein ganz bestimmtes rituelles Setting, ein ruhiger, abgedunkelter Raum. Man soll es sich bequem machen, bequem sitzen, die Augen schließen, oder es gibt die Rückenlage auf dem Boden oder die Droschken-Kutscher-Haltung. Na, da haben wir endlich mal was Neues. Und ansonsten soll der Rücken kerzengerade sein, die Beine sollen parallel sein, und dann soll man ruhig und tief atmen. Und dann kommen die berühmten Ruhe- und Schwereformeln. Mein rechter Arm ist schwer, mein rechter Arm ist warm und so weiter und so weiter. Ich bin ruhig und gelöst. Ja, wir müssen dann nicht weiter ausführen. Auf alle Fälle dürfte nach dem ganzen Seminar klar sein, was Sinn und Zweck dieser Übung ist. Es geht nämlich einzig und allein um die Konzentration des Geistes auf einen Punkt, nämlich auf Körperregionen und Körperempfindungen, die mithilfe von bestimmten Suggestionsformeln eben in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit treten. Es geht um die Ausschaltung des Verstandes und des Denkens. Denkens. Es geht um Visualisierung körperlicher Befindlichkeiten, nämlich warm und schwer und kühl. Es geht darum, die Sinneswahrnehmung der Außenwelt einzuschränken, extrem einzuschränken und eventuell sogar abzuschalten. Und das sind alles die Grundbedingungen der Meditation, was die Schamanen machen, was die Magier machen, was die Hypnosetherapeuten machen. Es ist immer und immer das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Wenn man die Grundidee verstanden hat, rituelles Setting, Konzentrationstechniken, Sinneswahrnehmung abschalten, die Wahrnehmung fixieren oder fokussieren und so weiter. Oder Visualisierung. Und beim autogenen Training gibt es dann in der Oberstufe auch, man höre und staune, die Augentechnik. Man soll die Augen nach oben innen stellen, um dann die Tür zu öffnen zur anderen Seite, um dann Visionen zu empfangen. Und es gibt auch die Konzentration auf den Solarplexusbereich, auf dieses Nabelchakra der indischen Chakrenlehre. Und man kann jetzt noch ganz schnell ein paar Sätze anschließen zum progressiven Muskelentspannung. Auch hier gibt es das berühmte rituelle Setting. Ein ruhiger, abgedunkelter Raum, Rückenlage auf dem Boden, es sich bequem machen, die Augen schließen, alle Sorgen vergessen, die Gedanken ziehen lassen. Und dann gibt es einen ganz kleinen Unterschied. Man soll die Muskeln kurzfristig anspannen und dann ganz plötzlich entspannen, also locker lassen, mit dem Effekt, dass man wiederum sich konzentriert auf die Muskelanspannung und es ist immer, immer, immer dasselbe. Ja, diejenigen, die immer beim Seminar dabei waren, werden dann hoffentlich offene Augen haben für alle Zukunft, was das bedeutet. Zur Entspannungstechnik muss man eben sagen, sie kommen eben aus der Hypnose, sie kommen aus der Magie, aus dem Schamanismus, sie kommen aus den fernöstlichen Religionen und in der Entspannungsliteratur finden sich dieselben Anweisungen, man soll die Tür öffnen zu einer anderen unsichtbaren Welt, da lassen sich wörtliche Zitate finden, man soll lernen, seinen Körper zu verlassen, also Entspannungstechniken sind auch Techniken der Astralprojektion, der Einleitung außerkörperlicher Reisen. Und das macht schon die Rückholprozedur, nicht? Die Rückholformel macht ganz deutlich. Und die Frage ist eben, ob die Lehrkräfte das entsprechend ernst nehmen, die Rückholaktion. Wenn dann die Seele nicht zurückkommt rechtzeitig, die den Körper kurzfristig verlassen hat, dann kann es zu schlimmen Vorfällen in den Schulen kommen. Bei der Entspannung soll dann auch wiederum mit bestimmten Welten kommuniziert werden und es sollen magische Formeln gesprochen werden, die wiederum denselben Charakter haben. Oder es gibt zwei Varianten wieder, die verbalen Formeln, wie heißen sie hier, Vorsatzformeln oder Leitformeln eben beim autogenen Training und dann gibt es auch eben die Visualisierungstechniken und Imaginationen, also es ist immer dasselbe. Es fehlt mir nur noch die Zeit, das nochmal so auf den Punkt zu bringen, dass man alle Techniken in einem zusammenbringt. Das liegt ja nahe, wenn man das bisher so herausgearbeitet hat. Ja, ich bin ein bisschen schnell gewesen bei den Entspannungstechniken, aber für diejenigen, die beim Seminar dabei waren, die dürften die Grundidee verstanden haben und also relativ leicht nunmehr in der Lage sein, diese Dinge so zu durchschauen. Ja, ich möchte damit abschließen mit meinem Vortrag. Da, wo ich Lücken gelassen habe, gibt es noch die Chance, das durch Nachfragen dann auszufüllen.
Ja, dann machen wir gleich weiter mit der Fragerunde. Stellen Sie einfach Fragen zu den Themen, vor allem heute Abend, aber auch sonst. Autogenes Training ist ja eine Form des West-Yoga, wie Johann Heinrich schon gesagt hat. Was ist denn der Unterschied zum Yoga, meines Erachtens?
Ja, wenn man jetzt beide Folien nebeneinander halten würde, würde man merken, dass die wesentlichen Grundtechniken völlig identisch sind. Na, also es geht letztlich, beim Yoga finden sich dieselben Sachen, nämlich die Konzentration auf Körperregionen und Körperempfindungen. Das haben wir heute ja im Nachmittag besprochen. Also insofern gibt es gar keine großen Unterschiede. Natürlich gibt es immer Akzentverlagerungen. Beim Yoga haben die Asanas, also die Körperhaltungen, die wir heute angesprochen haben, also im Bereich des Hatha-Yogas, die haben so ein Übergewicht, sodass man glaubt, da würden große Unterschiede bestehen, aber im Grunde genommen sind die relativ klein. Ja. So, weitere Fragen? Ich habe die noch nie in die Hand bekommen und wahrscheinlich eine Bildungslücke von mir, aber die hat mir mein Junge noch nie mitgebracht, dann hätte ich sie bestimmt schon kennengelernt. Also ich vermute, dass das eine Technik ist, die dazu führt, dass man eben imaginäre Vorstellungen entwickelt, also räumliche Vorstellungen, die einen in die Lage versetzen, dann besser eben ja, räumliche Erlebnisse zu visualisieren. Das würde ich vermuten und insofern eine Technik ist, die so also nicht sehr sinnvoll ist für uns.
Es gibt ja auch 3D-Kinos jetzt, also Kinos, wo jetzt in 3D gezeigt werden. Ja. Ich denke, dass da auch das vielleicht auch.
Ja, das hatte ich ja schon am ersten Abend, glaube ich, versucht anzudeuten. Das sind die Techniken der virtuellen Realitäten, auf die alles hinausläuft. Das ist natürlich die Krönung des Ganzen. Ne? Also dieses Vorlesen von Geschichten oder früher von Märchen. Früher haben wir Märchen vorgelesen, um in astrale Welten die Kinder zu schicken. Jetzt sind das Fantasiereisen und jetzt sind das aber dann auch schon die virtuellen Realitäten. Das ist eine Weiterentwicklung, aber die ist sehr viel gewaltiger. Ich bin sicher, dass die Effekte nun sehr viel schneller kommen werden. Das ist noch Handwerks, ne? Wenn man das mit der industriellen Entwicklung vergleicht. Das ist noch die Ebene des Handwerks, die Geschichte, die man abends am Bett vorliest oder die man im Klassenraum vorliest als Fantasiereisetext. Und die virtuellen Realitäten, bei der Expo jetzt wird geredet davon, dass man ein 360-Grad-Kino hat. Ne? Also von allen Seiten die Leinwand kommt und der Ton von allen Seiten, das dürfte in der Tat diese Illusion viel leichter erzeugen, dass man in einer anderen Welt ist. Ganz genau. Ja, aber die Hauptidee ist, dass man woanders ist, als man wirklich ist. Man ist ja eigentlich an einem bestimmten Ort in Hannover, aber man soll ja dann mit Hilfe der Bilderwelt zum Beispiel die Idee entwickeln, man sei in der Wüste. Und dann soll man eben das Leben der Buschmänner angeblich studieren, wie die in der Kalahari überleben. Ja, so nett sind die Expo-Leute. In Wirklichkeit geht es natürlich überhaupt nicht um die Buschmänner. Das ist nur ein Anreiz, um dann in die andere Welt zu führen. Dasselbe machen natürlich die Christen, wenn sie in der christlichen Seelsorge die Klienten auffordern, zu biblischen Szenen und Orten zurückzureisen. Auch das ist kein Unterschied, nur dass die Seelsorge da noch sehr handwerklich bieder vorgeht und noch nicht mit virtuellen Realitäten arbeitet, aber die Kirche wird diesen Rückstand schnell aufholen, bin ich ziemlich sicher.
Es gibt ja in der Computertechnik mittlerweile auch diese Helme, wo jeweils zwei Kameras direkt vor die Augen gesetzt sind, man zieht Handschuhe an,
ja.
Sozusagen das Ganze mit beeinflussen kann, geht also in ein computergesteuertes Video hinein und kann dieses Video beeinflussen. Das heißt, die Kamera wird gedreht durch Kontakt am Kopf, das heißt, die Kameraführung vor den Augen wird gedreht und man kann dieses ganze Video mit sich selbst beeinflussen und in diese Handlung hineingehen und diese Handlung beeinflussen. Und die Leute werden also sehr schnell süchtig.
Ja, das sind die Cybertechniken, ne?
Ja,
oder?
Ja,
Küber. Ja. Okay. Ja, ich meine, Man könnte ja sagen, was geht das mich an? Ne? Aber der Punkt ist nun leider der, dass ich Tendenzen auf uns zukommen sehe, dass wir alle gezwungen werden, mit uns mit diesen Techniken zu befassen. Ich sehe eben die Tendenz in der Grundschule, der Einzug des Computers und des Internets in die Grundschulen ist eben die Vorbedingung dafür, dass alle Lernstoffe in virtuellen Realitäten dargestellt werden. Das heißt, die Kinder sind gezwungen, in virtuellen Realitäten ihren Lernstoff abzuholen. Jede einzelne Informationseinheit. Und diese Welten heißen dann auch zum Teil schon Zauberwelten. Und es gibt dann auch schon Geistführer, dass die Kinder an der Hand eines Geistführers durch diese virtuelle Realität geführt werden. Und da wird es natürlich ganz, ganz problematisch, dass sich niemand mehr in Zukunft diesen Techniken entziehen kann. Da wird es ganz, ganz schwierig.
Kann man auch sagen, dass das helfen soll, aus der Wirklichkeit auszubrechen, oder jetzt, wenn man jetzt gerade in schwierigen Lebenssituationen ist, oder so, dass man da irgendwie den Menschen vormacht, ich kann dich jetzt befreien aus dieser grausamen Wirklichkeit und dich in eine wunderschöne Welt hineinführen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was da?
Na, ich würde sagen, der Haupteffekt wird wohl der sein, dass man eine körperliche außerkörperliche Erfahrung machen soll. Und es gibt Hinweise aus der Esoterik-Literatur, dass nur eine einzige außerkörperliche Erfahrung dazu führt, dass man die Tür geöffnet hat und sie nie wieder schließen kann, jedenfalls nicht ohne Herrn Jesus. Und dann eine fremde Macht, wenn sie es will, die Seele aus dem Körper rausnehmen kann, insbesondere zum Beispiel nachts im Schlaf. Ne? Sodass nachts also diese dämonischen Mächte Zugriff auf die Seele haben und sie entführen können. Und dann gibt es ja noch so ein paar Überlegungen, wo ich nicht weiß, ob wir da noch weiter drüber spekulieren sollten, dass diese Mächte denn allerhand mit dieser Seele veranstalten können. Ne? Gut, darüber muss man nicht weiter reden. Auf alle Fälle würde ich sagen, diese Türen zur Transzendenz sollten fest verschlossen sein. Da sollten wir gehorsam sein und wir sollten alles vermeiden, was diese Tür öffnen könnte. Und das fängt natürlich, man muss es leider sagen, auch schon beim Alkoholtrinken an. Ne? Und natürlich bei Drogen. Das sind alles Möglichkeiten, diese Tür ein Stück weit zu öffnen. Natürlich nicht bei jedem. Es gibt viele Leute, die sagen, ich mache schon ewig Entspannungsübungen, ist nie was passiert. Ne? Nicht jeder öffnet die Tür. Und bei dem einen geht das ganz schnell, ruckzuck geht das. Eine einzige Situation und schon ist man draußen, hat Kontakte, und bei anderen dauert es eben entsprechend lange. Ich glaube, ich hatte das schon im Rahmen dieses Seminars gesagt. Mein Junge hat einen Schulfreund und der hat mir dann eben gesagt, er hätte bei einer Fantasiereise ganz klar eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Er wäre auf einem orientalischen Markt gewesen, er hätte dort Stimmen wahrgenommen, er hätte Licht und Schatten gesehen, er hätte die Gerüche wahrgenommen, der Gewürze und so weiter. Und ja, nun gut, dieser Junge hat noch ein bisschen mehr gemacht. Er war schon sehr aufgeschlossen für diese ganze Thematik, hat sich mit Star Wars und so weiter, diese ganzen Sachen befasst. Und da ist natürlich die Tür schneller auf als bei wohlbehüteten Kindern.
Man weiß ja von okkult belasteten Leuten, dass das absolut übertragbar ist. Wie ist das eigentlich jetzt bei Hypnose, Yoga und all dem, was wir behandelt haben? Kann eigentlich, wenn Sie jetzt Eltern damit beschäftigt haben, dass Sie irgendwas abwerben oder übergehen, Kinder wissen Sie da eigentlich?
Also da habe ich nicht einen einzigen Hinweis. Und da würde ich auch im Moment nicht von ausgehen, dass es da einen Transfereffekt gewissermaßen gibt von einer Person auf die andere. Das würde ich nicht sehen. Gibt es keinen einzigen Hinweis.
Aber wenn Eltern sich damit beschäftigt haben, dann sind die Kinder leichter empfänglich dafür.
Das mag sein. Ja.
Das sind die Erfahrungen, die man mit okkulten Bildungen, die vor und wachbar ja steht.
Ja, ach, da ist eine Frage.
Wie verhalten Sie sich denn als Eltern, wenn Sie mitbekommen, wie Ihre Kinder machen, was in der Schule?
Also, damit hat das Ganze ja angefangen. Man kann das in meinem Buch nachlesen. Ein Junge kam aus der Schule und sagte, wir machen solche merkwürdigen Übungen und hat mir das berichtet, wie ich mich verhalten habe. Ja, ich bin zur Schule gegangen, ab der Lehrerin, hatte dann schon so meinen Eindruck, worum es da geht, dass das letztlich magische Praktiken sind, Praktiken aus der Magie bei den Fantasiereisen, und habe versucht, der Lehrerin das so ein bisschen anzudeuten, sehr höflich, sehr vorsichtig, und habe gesagt, dass mein Junge das nicht machen sollte, dass ich das auf keinen Fall akzeptieren kann. Und diese Lehrerin war nun sehr tief verstrickt in diese Sachen. Sie war auch stolz darauf, dass sie diese Sachen selber erfindet. Und die hat nun nicht sehr freundlich reagiert. Die hat mit den üblichen Reaktionsweisen, die ich gestern Abend vorgestellt habe, reagiert. Mit Wutausbrüchen, mit Verleumdung, mit falschen Anschuldigungen. Sie hat mich mit Rechtsanwälten bedroht und so weiter. Falsche Dinge erfunden über mich. Ich hätte sie angeblich als Hexe bezeichnet, obwohl ich nur gesagt habe, das sind Hexenpraktiken. Ne? Und das wurde nicht auseinandergehalten. Natürlich ist sie eine Hexe. Daran kann es keinen Zweifel geben, aber ich habe es ihr nicht gesagt. Es ist auch so, ich habe diese Lehrerin dann später immer wieder mal getroffen, die ist sowas von verbittert und so bösartig, diese Person. Das ist schon ein richtiger trauriger Fall. Ne? Die braucht wirklich den Herrn Jesus ganz dringend, aber man kommt an sie überhaupt nicht heran. Wie ging die Geschichte weiter? Sie hat einen Elternabend inszeniert und bei dem Elternabend, der fand 3 Tage vor Heiligabend statt, was ich ein bisschen unfassend fand. Und dieser Elternabend, das war ein Erlebnis für sich. Sie hatte nun den Eltern klar machen wollen, was sie da macht, und hat dann mit den Eltern eine Fantasiereise gemacht. Und die Eltern waren Feuer und Flamme, die waren begeistert und alle Eltern sind nach vorne gerannt, haben einen Stuhlkreis gemacht, das Licht wurde ausgemacht, Tanzmusik gemacht, eine Kerze wurde angezündet, die Kerze wurde herumgetragen und alle Eltern haben mitgemacht, nur ich saß alleine hinten abseits und habe mir das Spektakel angeguckt, das war ein ziemlicher Stress. Und nach der Übung haben dann alle Eltern gesagt, was haben Sie denn bloß dagegen, das ist doch wunderbar und prima. Einige haben auch gesagt, das mache ich doch im Turnverein auch und so. Und was können wir schon dagegen sagen? Und ich habe dann sehr schnell erkannt, dass das sinnlos ist, da noch weiter was zu machen. Mein Junge hat einen Platz in der christlichen Schule. Da ist es noch einigermaßen ruhig, aber im letzten Mitteilungsblatt dieser Schüler war ein Bericht einer Lehrerfortbildung. Die Lehrerfortbildung hat in einem Ort stattgefunden, wo ich wusste von der Kirche, wo nur okkulte Programme angeboten werden. Und natürlich wurde berichtet dann, dass sie magische Imaginationsübungen gemacht haben. Und das heißt, auch dort in diese Schule dringen diese Praktiken ein. Und das wird nicht mehr lange dauern, dann wird da noch mehr passieren an dieser Schule. Und das sind alles Lehrerinnen und sind natürlich nicht die Spur bereit, über diese Dinge zu diskutieren und so nachzufragen. Sie wissen, dass ich darüber nachdenke und schreibe, aber sie würden niemals auf den Gedanken kommen, mich zu befragen und zu konsultieren, zu fragen, machen wir da eigentlich richtige Sachen oder sollten wir da lieber die Hände von weglassen. Also es wird immer schwerer, ne, die Kinder zu behüten und zu beschützen.
Von der Erziehung zu Hause, das heißt, dass in Deutschland im Moment noch die Möglichkeit besteht, die Kinder zu Hause zu erziehen. Gibt es da Vereinigungen oder irgendwas, wo man hinwenden kann?
Also, anders muss man das formulieren. Im Moment ist es in Deutschland sehr schwer, die Kinder zu Hause zu erziehen, sehr, sehr schwer. Aber es haben sich Initiativen gebildet, die Heimschulbewegung, die von Herrn Bruder Stücher initiiert wurde vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es eben auch inzwischen ein Mitteilungsblatt, die geöffnete Tür heißt das. Und hier findet auch gerade am Pfingstmontag ein Kongress in Siegen statt, der Heimschulbewegung, und da wird ihm berichtet über die Erfahrung mit der Heimbeschulung der Kinder. In Deutschland ist das noch eine Randbewegung, in Amerika machen das Millionen von Christen, die schicken ihre Kinder eben nicht mehr in die Schulen, die sind viel konsequenter als die deutschen Christen. Auch in Schweden gibt es eine Heimschulbewegung, interessanterweise sogar von den Charismatikern aufgezogen, die ihre eigenen Schulen gründen. Und ich weiß auch, dass die Russlanddeutschen im Raum zwischen Bielefeld und Hannover, eine sehr christliche Ecke, dass die eben auch daran denken, ihre Kinder nicht mehr in die Schulen zu schicken und eigene Schulen aufmachen wollen mit eigenen Lehrern und nicht etwa mit Lehrern aus der Universität. Das ist ja das nächste Problem, dass die christlichen Schulen eine gute Idee haben und dann die Absolventen der staatlichen Universitäten nehmen, und dann kann man den Laden gleich vergessen. Die lernen ja nur derartige Praktiken an den staatlichen Universitäten.
Gibt es da eine Adresse, die Sie da empfehlen können, wo man sich dieses Mitteilungsblatt
kann? Ja, ich habe sie nicht im Kopf, natürlich habe ich sie. Ja.
In welcher Stadt wäre das dann?
In Siegen.
In Siegen ist die beheimatet, diese Heimschulbewegung. Nennt sich
Philadelphia-Schule, ne?
Und die geben das Mitteilungsblatt
raus. Ja. Ja, weitere Fragen? Sie dürfen sich natürlich auch noch auf das gesamte Seminar erstrecken.
Wenn noch ein oder zwei Fragen.
Man darf ja auch mal, was ganz anderes, man darf ja auch mal einen Gesamteindruck versuchen mitzuteilen und nicht nur so Detailfragen stellen, sondern was ist so der Eindruck von dem, was ich zu berichten hatte?
Ich bin erschrocken, dass das, was wir in der Medizin schleichend seit Jahrzehnten haben, insbesondere in der Psychiatrie dann auch, aber nicht nur, dass das jetzt doch in einem ganz, auf einem Gebiet stattfindet, wo man es am wenigsten erwartet hat. Mhm. Denn verkauft werden diese universal wirkenden Rundumschlagsmethoden, dass sie helfen sollen, heilen sollen. Damit hatten sie ja dort Ansatzpunkt, wo was krank war. In der Schule sollte ja nicht geheilt, sondern erzogen werden, gebildet werden, ich glaube sogar zu einer christlichen.
Ja, auf der Grundlage des Christentums heißt es im Schulgesetz. Ja.
Ich bin ja ganz erstaunt, als Sie, wie weit die Väter des Grundgesetzes gedacht haben. Und ich jetzt sehe, ist da, wo Gott mal gesegnet hat, sofort Satan.